die weiße Loge. Mit dem Namen Weiße Loge hat man den Kreis der geistigen Helfer im allgemeinen Sprachgebrauch zu bezeichnen versucht, und somit sei diese Bezeichnung auch hier beibehalten. Trotzdem die so benannten sie nur gelten lassen, aber keineswegs sich selber also nennen. Ihre völlige Abschließung von der äußeren Alltagswelt mag zu rechtfertigen scheinen, dass man den Begriff der Loge aus der Freimaurerei her bekannt auf ihre rein geistige Gemeinschaft übertrug. Es handelt sich hier um die eigenartigste Vereinung auf diesem Planeten, und es findet sich unter Menschen keine wie immer geartete Gemeinschaftsform, die Vergleichsmöglichkeiten und sei es auch nur im übertragenen Sinne zu bieten hätte. Die Glieder dieser Vereinung kommen sich nur in den allerseltensten und wichtigsten Fällen äußerlich körperlich nahe, und sie schreiben sich auch fast niemals Briefe. Dennoch stehen sie in unausgesetzter geistiger Verbindung, in stetem Austausch der Gedanken, ja, in absoluter seelischer Gemeinsamkeit. Diese Vereinung besitzt keine äußeren Gesetze. Ein jedes ihrer Glieder ist dem anderen gleichgestellt, und doch kennt jedes Glied seine ihm vorbehaltene Stelle, bedingt durch die Verschiedenheit der geistigen Sonderart des Einzelnen. Alle aber unterordnen sich freiwillig einem gemeinsamen geistigen Oberhaupte. Dieses Oberhaupt wird nicht gewählt und nicht ernannt, und doch wird niemals eines der Glieder der Vereinung im Zweifel sein, wer dieses Oberhaupt sei. Die Aufnahme in diese Gemeinschaft kann weder rechtmäßig erworben noch erschlichen oder erzwungen werden. Verborgene geistige Gesetze und durch sie bewirkte besondere Anlage der menschlichen Natur geben allein den Ausschlag, ob ein Mensch zur Aufnahme bestimmt ist, und keine Macht der Welt kann in solchem Falle seine Aufnahme verhindern. Die Aufgenommenen aber verpflichtet kein Gelübde, kein Versprechen. Sie selbst sind sich Gesetz und Norm. An keinen äußeren Zeichen, keiner gemeinsamen Besonderheit der Lebensweise sind die Glieder dieser geistigen Gemeinschaft zu erkennen. Sie selbst aber, mögen sie auch vom Angesicht sich völlig fremd sein, erkennen einander, und zwar ohne Zeichen, Wort und Griff, sobald es nötig wird, einander auch im äußeren Leben zu begegnen. Ihrer ganzen Art nach muss diese Vereinung als solche der Außenwelt verborgen bleiben. Und doch stehen viele einzelne und selbst ganze Völker zuweilen unter ihrem geistigen Einfluss. Kein Weg des Aufstiegs zu höheren, übermateriellen Zielen wurde je betreten, ohne dass eines der Glieder der Vereinung oder diese als Ganzes die unwahrnehmbare Führung übernommen hätte. In den allermeisten Fällen wissen und ahnen die geistig Beratenen nichts von diesem unsichtbaren Einfluss, dem sie ihr Bestes danken. Wo aber Spuren geistigen Erwachtseins sich finden, dort wird der Einfluss geistiger Hilfe wohl gefühlt, doch wird er fast immer, sei es aus Unkenntnis oder bewegt durch abergläubische Vorstellungen, auf überweltliche Mächte zurückgeführt. Die poetische Vorstellungswelt aller Zeiten und Völker dankt solchem irrigen Deuten immerhin eine Fülle ihrer Gestalten. Der Aberglaube war noch immer ein Freund der Dichter, denn die nackte Wahrheit ist zu streng und einfach, als dass sie sich bereit finden könnte, sich mit den üppigen Draperien der Phantasie des Poeten umkleiden zu lassen. Nicht minder wurde irriges Deuten gefühlter geistiger Hilfe, die aus dem stillen Kreise der älteren Brüder auf Erden kam, Anlass zur Bereicherung religiöser Sagenwelt. Von Zeit zu Zeit aber wurde Einzelnen das Dasein und Wirken der unsichtbaren und doch an reale Erdenmenschen gebundenen Gemeinschaft bewusst. Doch andere verschütteten die aufgezeigten Spuren wieder mit Zweifeln aller Art, so daß zuletzt nur das Raunen der Sage da und dort bezeugte, daß man vor Zeiten wohl einmal mehr von diesen Dingen wußte, daß manche Menschen hier Bedeutsames erfahren haben mußten. In unseren Tagen erhielten dann allzu schwärmerisch veranlagte Seelen Kunde von dem Dasein der Gemeinschaft, aber deren einfaches geistiges Sein und Wirken genügte der farbenreichen Einbildungskraft dieser Enthusiasmierten so wenig, daß sie es für nötig hielten, ihre Berichte mit seltsamster Zutat zu schmücken, und die älteren, weil geistig älteren, Brüder der Menschheit zu Halbgöttern oder mindestens großen Zauberern herauszuputzen, die alles, was moderne Wissenschaft erst zu ergründen sucht, längst wissen sollten und gar freigebig mit allen Wunderkräften ausgestattet wurden, von denen je exotische Märchendichter träumten. Man hat offenbar hier in guter Absicht gefehlt und wollte den Zweck, die Mittel heiligen lassen, indem man die erahnten unzugänglichen, hoch über alles Menschentum hinaufzusteigern suchte, wobei man sich bestätigt sah durch recht geschmacklose Verkehrwunder, die man denen, die sie verübten, gläubig als Beweis ihrer Zugehörigkeit zur Weißen Loge anrechnete. Die aber mit diesem Namen gemeint sein sollten, die waren Leuchtenden des Urlichts, die Priester des Tempels der Ewigkeit auf dieser Erde, lehnen freilich allen phantastischen Aufputz mit unerbitterlicher Entschiedenheit ab. Sie wissen, dass sie Menschen gleich anderen Menschen sind, nur durch ein höheres geistiges Alter befähigt, ihre Stellung im Stufenbau der geistigen Hierarchie auszufüllen und ihren Mitmenschen Geisteskräfte zuzuleiten, deren Lenker sie sind, nicht deren Erzeuger. Die Wirklichkeit zeigt aber trotzdem ein weitaus würdigeres, weitaus erhabeneres Bild, als es die farbenlüsternste Fantasie sich jemals ausmalen könnte. Das stille Wirken der Glieder der Vereinung umfasst alle Gebiete geistiger Entwicklung in der Menschheit. Durch ihre Hände laufen Fäden, die oftmals bei den Äußerungen höchster menschlicher Schöpferkraft, höchster menschlicher Machtentfaltung enden. Sie versetzen wirklich Berge, ohne ein Glied eines Fingers zu rühren, denn ihr Wille, durch reinste Geisteserkenntnis geleitet und völlig von allen persönlichen Wünschen gereinigt, steht hinter so manchem Willen, der andere Gehirne und Hände benutzt und bewegt. Für Fakirkünste aber ist im Wirken der älteren Brüder der Menschheit wahrlich kein Raum. Sie arbeiten lediglich auf rein geistige Weise an der Verwirklichung des unermesslichen Entwicklungsplanes, den ein ewiges kosmisches Gesetz der Erdenmenschheit vorgezeichnet hat, und ihre Arbeit kennt kein persönliches Sonderinteresse, aber auch keine Bevorzugung Einzelner, auch wenn sie aus den idealsten Motiven heraus erfolgen könnte. Wer grobe Wunder sucht, der wird sie hier nicht finden. Die tatsächlichen Geschehnisse im Wirken der älteren Brüder mögen zuweilen dennoch wahrhaft wundersam sein, aber je mehr sie solche Bezeichnung etwa verdienten, desto sicherer bleiben sie äußeren Augen verborgen. In den Einflusskreis dieses geistigen Wirkens aber tritt jeder Erdenmitmensch, dem es ernsthaft am Herzen liegt, seine in diesem Erdendasein höchstmögliche geistige Entfaltung zu erreichen. Je reiner sein Wille ist, je freier bereits von selbstsüchtigen Wünschen, desto klarer wird Geistiges in ihn einfließen können und desto stärker wird er diesen Einfluss ehestens in sich empfinden. Unzählige empfinden ihn, ohne zu ahnen, woher er kommt.